Ja, ihr Lieben, wir haben in dieser Vorweihnachtszeit bereits das dritte Thema über besondere Begegnungen. Und in diesen Begegnungen, da fallen auch bestimmte Worte in diesen Leitsätzen auf. Vor zwei Wochen dieses bedeutende Wort unbegreiflich. Gott, er ist unbegreiflich. Letzte Woche das Wort, das besondere Wort Gottes, unveränderlich. Und heute finden wir ein neues Wort in den Begegnungssatz. Es ist die Weisheit. Und ich möchte in dieser Predigt auf zwei ganz einfache Fragen eingehen. Was genau ist denn die Weisheit Gottes? Und was macht dieses Wissen über die Weisheit Gottes mit mir? Was mir persönlich auffällt, ist, dass ich dieses sehr eigentlich geläufige Wort oft nicht gleich aus dem Stegreif erklären kann. Ich weiß natürlich, was gemeint ist mit Weisheit, aber ich habe Schwierigkeiten damit, es aus dem Stegreif so spontan schnell zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch selber dabei geht, ob ihr die gleiche Schwierigkeit habt oder ob ihr das spontan beantworten könnt. Was ist Weisheit? Die Weisheit, so finde ich es zumindest, ist in unserem Sprachgebrauch ja gar nicht so sehr geläufig. Ich würde persönlich oft das Wort Klugheit vielleicht dafür einsetzen. Und einige Bibelübersetzungen, die machen das auch. Ab und zu, da passt es auch. Wobei, ich bin jetzt kein Griechisch- und kein Hebräisch-Experte und kann hier auch die Differenzen nicht gleich erkennen. Und trotzdem habe ich mal recherchiert, um herauszufinden, wie verhält sich eigentlich dieses Wort Weisheit in der Bibel? Und ich war sehr überrascht, dass es im Hebräischen eigentlich 8 verschiedene Worte gibt oder dafür eingesetzt werden, die wir im Deutschen eigentlich nur mit diesem einen Wort Weisheit übersetzen. Es sind, wie gesagt, verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Zum einen könnten wir auch sagen, im Hebräischen steht vielleicht doch die Einsicht. Es steht vielleicht, das Verständnis ist eine Möglichkeit. Umsicht ist eine Möglichkeit. Auch weise Handeln ist eine Möglichkeit, es zu übersetzen. Auch wird ab und zu, wenn man das genau übersetzt, der geschickte Mann eingesetzt. Dann kommt dieses Wort teilweise als Klugheit vor. Und zuletzt wird sogar das Herz für Weisheit eingesetzt. Die geläufigste Übersetzung, die wir aber kennen, ist die Klugheit, das Wort Klugheit. Und selbst im täglichen Sprachgebrauch unterscheiden wir hier zwischen Weisheit und Klugheit doch. Ein Mathe-Genie in der Schule bezeichnen wir doch mit dem Wort, es ist ein kluger Junge oder es ist ein kluges Mädchen. Wir loben dann die Kinder mit diesen Worten, Mensch, du bist ein kluges Kind. Wenn Klugheit und Weisheit aber das Gleiche wären oder dasselbe wären, dann könnte man den Satz ja auch umdrehen und es würde sich so anhören. Mein Sohn oder meine Tochter, die haben eine schwere Arbeit geschrieben, meistens von den Nicht-Lieblingsfächern Mathematik, Physik oder Chemie, und die machen hier eine gute Note und die kommen nach Hause und wir würden sie mit den Worten loben: Mein liebes Kind, du bist so voller Weisheit. Das passt eher nicht. Wir würden uns dann über solche Sätze oder über solche Aussagen dann eher wundern. Was sagt denn unser schlaues Lexikon über die Weisheit, wie wir Menschen sie verstehen? Ich habe hier nachgelesen und Weisheit, steht drin, ist ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen aus der Natur, aus dem Leben und aus der Gesellschaft. Es geht weiter, weise Menschen besitzen per Definition von Wikipedia die Fähigkeit, bei großen Problemen oder bei Herausforderungen die jeweils schlüssige oder sinnvolle Handlungsweise zu identifizieren. Und hier ist dann das Ende der Erklärung von Weisheit. Meine persönliche Schlussfolgerung war dann die, dass das Lexikon eigentlich gar nicht davon ausgeht, etwas umzusetzen, sondern es geht nur darauf hinaus, dass man Zusammenhänge erkennt. Das fand ich persönlich natürlich sehr merkwürdig, für mich zu wenig, für meinen Geschmack zu wenig. Und ihr seht aber, es gibt viele Möglichkeiten, Weisheit zu erklären. Und trotzdem ist jede Erklärung vielleicht auch nicht vollständig und man kann sie auch x-beliebig erweitern. Und ich möchte dies in einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Und hier geht es in dieser Geschichte, im weiteren Sinne geht es hier um Weisheit. Und ich bin gespannt, ob ihr die Weisheit hier draus erkennen könnt, denn sie wird eigentlich so nicht beim Namen genannt. Es ist eine wahre Geschichte. Diese Geschichte, die ist schon über 100 Jahre alt. Und vor über 100 Jahren wurde Thomas geboren. Und Thomas, der war ein kleiner, wissbegieriger Junge. Und er konnte es daher kaum erwarten, endlich in die Schule zu kommen. Dieser Thomas, der ist leider seit seiner Geburt schwerhörig. Und er tat sich deswegen auch unheimlich schwer, den Erklärungen und den Anweisungen des Lehrers Folge zu leisten. Und eines Tages überreichte der Lehrer diesem Thomas einen versiegelten Brief und sagte ihm, dass er diesen Brief bitte seiner Mama zu Hause abgeben soll. Als dann die Mutter von Thomas dieses Schreiben in den Händen hält und las, traten dieser Frau Tränen in die Augen. Ja, Thomas, der kleine Junge, er war sehr besorgt und wollte wissen, was denn in diesem Brief geschrieben stand. Und da las ihm seine Mutter Folgendes vor. Ihr Sohn verfügt über außergewöhnliche Begabungen. Aber an unserer Schule fehlen uns die Möglichkeiten, diesen Jungen zu fördern. Daher bitten wir Sie, Ihren Sohn selbst zu unterrichten. Viele Jahre später machte Thomas Schlagzeilen. Thomas war seinerzeit weltweit bekanntesten Erfinder. Die Zeit kam, wo auch die Mutter von Thomas starb. Und nach ihrem Tod machte sich dann Thomas auf, die Wohnung und auch die Unterlagen von der Mutter einfach zu sortieren und in Ordnung zu bringen. Er entdeckte unter anderem diesen Brief, den er damals als diesen versiegelten Umschlag mit nach Hause gebracht hatte. Er nahm diesen Brief zur Hand und las ihn auch durch. Und wie damals seiner Mutter, so kamen auch heute Thomas Tränen in die Augen, denn es stand geschrieben, ihr Sohn ist nicht nur schwerhörig, er ist auch geistig behindert. Daher können wir ihn an unserer Schule nicht unterrichten. Ich will mit dieser Geschichte gar nicht auf die Ungerechtigkeit abzielen, die hier stattfindet, wie wir sie vielleicht auch ab und zu im Alltag erleben. Mein Augenmerk liegt hier viel mehr auf der Mutter, die im Gegensatz eigentlich zu Wikipedia nicht nur die Zusammenhänge identifizieren konnte, sondern sie hat Weisheit auch gelebt und umgesetzt. Und diese Schlussfolgerung, auf der möchte ich dann noch ganz zum Schluss von der Predigt kurz eingehen. Unser Slogan, so wie er hier steht, begegne Gott, er ist voller Weisheit. Der zeigt hier schon eine sehr, sehr wertvolle Hilfestellung, um eine vollständige Erklärung auf den Punkt zu bringen. Es geht hier um die Absolutstellung der Weisheit. Und indirekt, wenn wir das erkennen, können wir auch einen Referenzpunkt erkennen. Und das ist das, was wir Menschen brauchen. Auch wenn wir denken, wir brauchen das oft nicht, diesen Referenzpunkt. Um etwas im vollen Umfang zu erklären und uns danach auszurichten, braucht es im Leben immer einen Referenzpunkt, auch wenn wir vielleicht meistens gar nicht drüber nachdenken und schon gar selten dieses Wort Referenz überhaupt benutzen. Und doch denke ich, dass jeder in seinem Leben mit Referenzpunkten zu tun hat. Da ist der einfache Handwerker, der hat sein Maßband oder seine Schieblehre als Referenzpunkt. Eine einfache Reinigungsfachkraft, die bekommt vielleicht gleich zur Einführung in ihren Job ein Referenzzimmer gezeigt, um sich dann an diesem Zustand zu orientieren. Und wohlgemerkt, ein Referenzpunkt, er beschreibt niemals einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Eine Referenz ist immer absolut. Und um diese Weisheit im vollen Umfang und wie sie von unserem Schöpfer gedacht und gemeint wurde, zu erklären und zu verstehen, müssen wir auch wieder ganz zurückgehen zum Ursprung des Lebens. Und ich habe einen Text mitgebracht, den ich gerne mit euch lesen möchte. Wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen. Wir lesen den Text aus 1. Korinther 1 von 18 bis 13. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. In diesem Text geht nicht die Annahme voraus, dass Gott hier ein Wesen ist, das alt und grau ist mit langen weißen Haaren und hier uns von seiner Weisheit irgendwas erzählen will. Oft stellen wir uns ja Gott so vor als einen bequemen, gemütlichen Greis. Er wird ja auch oft so auf Bildern dargestellt. Und in vielen Kulturen werden ja auch die weißen oder die grauen Haare als Zeichen des Alters, der Reife und der Lebenserfahrung dargestellt. Ich denke, wenn es dem so wäre, dann müsste ich persönlich schon vor 15 Jahren in diese Kategorie eingeordnet werden. Aber ich glaube, also ich zumindest sehe das heute gar nicht mehr so. Jedenfalls habe ich den Eindruck. Paulus, er geht später im Korinther, in dem zweiten Kapitel geht er nochmal auf die Weisheit Gottes ein. Und er berichtet hier, dass sich die Weisheit Gottes nicht erst im Laufe der Jahrhunderte oder der Jahrtausende entwickelte. Nein, es wird von einer Weisheit gesprochen, die immer da war. Sie war da, wo es noch keine Zelle, wo es noch gar kein Atom im Universum gab. Gott, der Schöpfer, er hat niemals einer Entwicklung unterlegen. Er ist daher wirklich absolut. Und es gibt daher auch keinen Rahmen, um mehrere Deutungsmöglichkeiten über ihn zu haben. Nein, Gott in seiner Weisheit, er ist der Referenzpunkt. Die Weisheit Gottes, die war schon immer da und kann daher auch in allen Betrachtungen und auch in allen Lebenssituationen und Erfahrungen immer der absolute Referenzpunkt sein, an dem man sich orientieren und ausrichten kann. Die Bibel ist eigentlich voll von Versen und Aussagen über die Weisheit Gottes. Sie beginnt für uns ganz sichtbar bei der Erschaffung des Universums. Und diese Weisheit Gottes, sie wird für uns sichtbar sein. Sie wird mitgehen in die Ewigkeit. Die Weisheit Gottes, die werden wir bestaunen. Und dieses Staunen wird immer da sein. Dieses Staunen wird bis in die Ewigkeit hineingehen. Und in einer meiner Bibeln, einer moderneren Übersetzung, da ist der Abschnitt, dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, mit der Überschrift versehen, die Weisheit Gottes. Und Paulus, er bringt es hier auf den Punkt. In beiden Versen, in den Versen 24 und 30, wird die Weisheit Gottes nicht einfach nur so umschrieben, wie ich es vielleicht aus meiner Not heraus tue, sondern sie wird mit einem Wort ganz präzise benannt. Es ist Jesus Christus. Er ist die Weisheit Gottes. Und dieses Wissen, das spaltete schon auch damals die Gesellschaft. Da sind in der Gemeinde zwei verschiedene Kulturen. Das sind Juden, die eine Kulturgruppe in der Gemeinde bilden. Auf der anderen Seite sind die Heiden, vermutlich ein Großteil von ihnen Griechen. Und das alles, das sind Gemeindemitglieder, die sich vor einiger Zeit, vor wenigen Jahren bekehrt, zu Jesus bekehrt haben. Und trotzdem kommt es nach einiger Zeit dort zu Verwirrungen und theologischen Konflikten. Und Paulus, er bekommt aus der Ferne, bekommt er was mit zu hören und wie gewisse Prediger diese kulturellen Hintergründe mit der wahren Theologie in der Gemeinde vermischen. Er startet deswegen gleich zu Beginn seines Anschreibens damit, den Referenzpunkt ganz, ganz klar zu legen, um später danach alle Schwierigkeiten, die dann in diesem Korintherbrief kommen und alle Probleme, die da sind, an diesem Referenzpunkt auszurichten und zu beurteilen. Die eine Gruppe, Gemeindemitglieder, die erkennen Gott nur an, wenn er sich immer wieder regelmäßig durch Wunder in der Gemeinde und im eigenen Leben zeigt. Zumindest kommt diese jüdische Gruppe aus diesem Kontext. Nun, vielleicht denken wir, ist es nicht auch richtig, seinen Glauben an solchen Gebetserhörungen eigentlich regelmäßig auszurichten? Das würde doch immer wieder diese Bestätigung dafür geben, auch für mich persönlich geben, dass es Gott wirklich gibt. Wie oft gab es für mich oder auch vielleicht für dich eine großartige Gebetserhörung? Ein Wunder, wo mir so klar war, das kann nur Gott gewesen sein. Anders ist es nicht möglich. Dann erleben wir das zweite Mal. Wieder, es kann nur Gott sein. Und das dritte Mal, es kann nur Gott sein. Und dann kommt irgendwann vielleicht die Zeit, wo gar nichts passiert. Es geschieht nichts, nichts Großes. Vielleicht Kleinigkeiten, die wir aber gar nicht so richtig in unserem Leben registrieren und vielleicht auch Gott so gar nicht eindeutig zuordnen. Kennt ihr dann dieses Gefühl, wo wir sagen, Gott, ich sehe dich nicht. Gott, ich höre dich auch nicht. Und manchmal geht es ja im Leben auch um Leben, um Tod. Und dann kommen wir und sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, offenbare dich mir, mach doch mal endlich. Bestimmt hat der ein oder andere von uns diese Erfahrungen schon damit gemacht. Da ist die andere Menschengruppe. Denen sind diese Wunder zunächst einmal gar nicht so wichtig. Die sind geprägt von der Wissensaneignung. Sie sind auf der Suche nach tiefen Erkenntnissen in der Wissenschaft, nach Beweisen. Eine Prägung, die im Übrigen uns ja in Deutschland auch immer noch sehr nahe steht. Auf dieser griechischen Kultur ist unser gesamtes christliches Abendland aufgebaut. Deswegen sagt man uns auch oft, dass wir rational denkende Menschen sind. Wir streben oft nach hohen Dingen, nach Positionen in der Wirtschaft und in der Politik. Man darf ja nie stehen bleiben. Bildung ist das A und O. Ich denke, diese Sätze, die sind uns bekannt und die bestimmen aber auch sehr oft unseren Alltag. Und deshalb hat diese Menschengruppe ein Problem mit der Art und Weise, wie Gott sich, das heißt seine Weisheit, den Menschen geoffenbart haben soll. Das war für die Heidenchristen, für den denkenden, wissenschaftlichen Griechen völlig absurd. Sie haben sich zwar irgendwann mal bekehrt, nur kommen dann im Laufe der Zeit Fragen auf, die sie mit ihrem menschlichen Verstand gar nicht nachvollziehen können. Dass Gott der Schöpfer des Universums ist, dass er auch die Krone der Schöpfung den Menschen ganz zum Schluss gebildet hat und als Gestalter eingesetzt haben soll, da haben sie gar keine Zweifel daran. Auch daran, wie es in Römer 11, Vers 36 heißt, das würde auch passen. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Das ist für sie, für diese Griechen selbstverständlich. Und Paulus, er zeigt hier trotzdem gleich zu Beginn des Anschreibens auf, dass es nicht diese Dinge sind, auf die es im christlichen Leben drauf ankommt. Die Wunder, es kommt nicht auf die Wunder drauf an. Es kommt nicht auf das Intellektuelle an. Das alles sind Nebenschauplätze. Gottes Weisheit und seine Identifikation darin bestehen über allem und müssen einen vollständigen Einfluss in unser Leben und auf unser Leben nehmen. Und doch gibt es eine Winzigkeit, die nicht so einfach zu verstehen ist und immer wieder damals in der Gemeinde, vielleicht auch heute, für Irritationen sorgt. Es ist eigentlich das Kreuz. Es sind zwei ganz gewöhnliche Holzbalken. Das Kreuz, an dem die Weisheit zunächst starb, um dann eine phänomenale Geschichte zu schreiben. Für die eine Gruppe das fehlende Wunder am Kreuz und für die andere Christen die Sinnlosigkeit am Kreuz. Und ich bin mir sicher, dass wir selbst heute in der Gemeinde den Weg Gottes ans Kreuz nicht nachvollziehen können und auch nicht verstehen können, egal zu welcher Kultur wir uns vielleicht zuordnen würden. Selbst 2000 Jahre später, nach dem Ereignis am Kreuz, fällt es uns schwer, dieser Weisheit Gottes eine Sinnhaftigkeit zu geben. Wir bringen das Kreuz oder den Weg zum Kreuz sehr oft mit Menschen in Verbindung, die Gott nicht kennen und die wir einladen müssen, zum Kreuz zu kommen, um Vergebung zu bekommen. Oft vergessen wir aber, dass das Kreuz auch für uns bleibt. Es bleibt für uns, bis wir den Gekreuzigten sehen werden. Ich persönlich habe mir die Frage gestellt, wann war ich? Vielleicht stellst du dir die Frage, wann warst du? Das letzte Mal unterm Kreuz, um wieder Klarheit und eine gerade Linie für das Leben zu schaffen. In den folgenden Versen sehen wir, wie lächerlich die menschliche Weisheit eigentlich ist, auf die wir aber immer wieder bauen und die wir uns auch für unser Leben zum Vorwand nehmen. Wir bauen uns etwas auf, wir werden sehr stolz darauf, was wir erreicht haben und sind wirklich in der Annahme, dass es das ist, was ein lohnenswertes Leben ausmacht. In Vers 31, den haben wir gar nicht gelesen, da steht aber drin, wir sollen nicht darüber stolz sein. Da sagt Paulus, wer stolz sein will, soll stolz sein auf das, was der Herr getan hat. Im Umkehrschluss heißt es aber nicht, dass es keine Aufgabe der Christen sein soll, zu studieren, zu forschen, leitende Positionen einzunehmen. Diese Schlussfolgerung, die geht aus dem Text gar nicht hervor. Es soll aber ein Vorsichtsschild sein, dass wir dabei nicht stolz sind und schon gar nicht das Kreuz vergessen. Ich habe einmal vor einiger Zeit gehört, wie jemand sagte, dass es Gottes große Gnade ist, aber sehr, sehr selten ist, wenn jemand in hohen Positionen oder auch mit sehr viel Wissen im Kopf dies dem Herrn zuschreibt. Denn diese Dankbarkeit würde man eigentlich an diesen Menschen sehen. Meistens ist es jedoch so, je mehr menschliche Weisheit man hat, umso weiter entfernt man sich von Gott. Und das beschreibt Paulus ganz genauso in dem Vers 21. Gottes Weisheit mündet in Jesus Christus. Und an dieser Stelle würde auch der Vers aus Johannes 3, Vers 16 ganz gut passen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes sagt es in diesen Worten oder Paulus auch zu den Korinthern, die zeigen nur eine einzige Möglichkeit auf, an die Weisheit Gottes zu gelangen. Es ist die Anerkennung des Kreuzes, die persönliche Inanspruchnahme und die Sündenvergebung, die Ewigkeitsbestand hat. Sie hat Bestand über dieses Leben und auch über die wenigen Jahre, ja, über die es auch geht. Und Paulus, der zeigt später in den Versen auf, dass es niemand geben wird, der durch irgendeine Leistung in die ewige Herrlichkeit gehen wird. Heute, wir sind wieder kurz vor Weihnachten, da werden ja sehr viele Spenden eingesammelt. Und es gibt auch unzählige Millionäre in unserer Zeit, die eigene Stiftungen aufgebaut haben, um armen Menschen und auch kranken Kindern zu helfen, die sich für unheilbare Krankheiten einsetzen und einen Großteil ihres Vermögens auch vielleicht dafür einsetzen. Wir selber, wir sind so, wir spenden diesen Menschen vielleicht auch einen Applaus und wir ehren sie dafür, weil sie gute Dinge tun und es auch fördern. Aber wisst ihr, wenn all diesen Wohltätern das Kreuz eine Torheit ist, gehen sie trotz all ihrer Anteilnahme am Weltgeschehen und bei all ihren guten und lobenswerten Einsatz trotzdem verloren. Denn der Weg zu Gott, er geht nur über das Kreuz Christi. Gottes Plan ist anders. Er hat die Menschen für sein Reich erwählt, die ihn auch annehmen. Gott hat ja nicht zu Beginn ein Auswahlverfahren gestartet, wo er Menschen von vornherein ausklammert. Er baut sein Reich mit solchen Leuten, die draußen in der Welt eigentlich gar nicht hoch angesehen sind. Er baut sein Reich aber mit solchen Leuten, die stolz darauf sind, was der Herr für sie getan hat. Was macht diese Weisheit Gottes mit dir oder mit uns, wenn wir verstanden haben, dass eigentlich nur Jesus Christus die Weisheit Gottes ist? Und bei dieser Frage merken wir sehr schnell, dass Weisheit nicht nur einfach ein Identifizieren von Zusammenhängen ist. Ein echter Christ jedenfalls, der wird sich auf den Weg machen, immer mehr von Jesus Christus zu erfahren, Jesus Christus zu suchen, ihn im Leben wahrzunehmen. Denn Gottes Weisheit, Jesus Christus, er berührt immer unser Denken und auch unser Handeln. Weisheit im Sinne der Schrift bedeutet auch immer, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Was natürlich unheimlich herausfordernd sein kann. Weil es ja auch theoretisch sein kann, dass ich mir irgendwas einbilde, was aber gar nicht ist. Diese Möglichkeit ist da. Den Ursprung der Weisheit zu verstehen und in mein Leben hineinzunehmen, dazu müssen wir aber die Perspektive wechseln. Wir müssen raus aus unseren eigenen Augen und hinein in Gottes Augen. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ist, als normaler Mensch immer in andere Augen zu schlüpfen. Da kann auch ein massiver Unfug rauskommen, wenn ich Gottes Augen vielleicht mit meinen Gefühlen oder auch mit meiner persönlichen Denkweise vermische. Das ist gefährlich. Und allzu oft haben wir nur unsere Brille an und versuchen, jede Situation möglichst rational und mit gesundem Menschenverstand zu meistern. Und an dieser Stelle, da möchte ich noch gern noch mal zu Beginn auf die Geschichte eingehen von Thomas. Das, was der Lehrer gesagt hatte, das war natürlich die Wahrheit. Und da gibt es menschlich gesehen, gibt es auch gar nichts zu beschönigen. Es war ein sehr faires Urteil des Lehrers gegenüber seines Schülers. Das, was aber die Mutter in ihrem Sohn gesehen hat, waren ganz andere Werte. Es war eine andere Perspektive auf den Menschen. Die Mutter, die hat ihr Eigentum gesehen. Sie hat einen Blick in die weite Ferne gehabt. Sie hat eine andere Entwicklung in einem Menschen gesehen, dem man mit Liebe und mit Wertschätzung begegnet. Und erinnert ihr euch, vielleicht erinnert dieses Beispiel auch an Gott, an seine Perspektive, an jeden einzelnen Menschen von uns. Ich wünsche mir gerade in dieser Sache, in der Bewertung von Menschen, dass ich persönlich Gottes Perspektive bekomme und in jedem Menschen ein von Gott geliebten und wertgeschätzten Menschen sehe. Eine Entscheidung, etwas aus der Perspektive Gottes zu betrachten, bringt es aber auch unweigerlich mit sich, dass wir uns jedes Mal neu ausrichten müssen, den Referenzpunkt suchen müssen, uns neu justieren müssen, zu nullen, wie man im Technischen oft sagt oder gerne sagt. Und das können wir aber nur, wenn wir in sein Wort, in dem, was er sagt, wie er sich in der Bibel offenbart, wenn wir da hineinschauen, da finden wir die Antworten, die wir für unser Leben auch brauchen. Und in der Beziehung und im Leben mit ihm haben wir dann auch den Heiligen Geist, der uns immer leitet. Ein Leben an Jesus auszurichten, Gottes Weisheit zu suchen, das wird uns immer weiterbringen, trotzdem, dass wir auch Fehler machen werden. Mit der Weisheit von Gott zu leben, wird uns aber auch immer helfen, den besten Weg zu suchen, auch wenn irgendwann mal etwas schiefgelaufen ist. Gottes Weisheit für unser Leben existiert dann nicht mehr in drei Epochen, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Weisheit orientiert sich immer in der Gegenwart und in der Zukunft. Weise Menschen, die beschäftigen sich nicht mit der Vergangenheit, sondern mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Es ist daher wirklich auch unweise, wenn wir klagen und immer wieder alten Zeiten zurücktrauern. Wenn wir Zeiten vermissen, wo wir sagen, Mensch, vor 30 oder vor 50 Jahren, da war es in der Gemeinde viel besser. Da war eine andere Ordnung. Da war eine bessere Lehre. Da waren noch gestandene Gemeindeälteste. Da wurden geistliche Lieder gesungen. Diese Denkweise ist sehr unweise und entspricht nicht der Weisheit Gottes, weil diese Denkweise nicht auf Jesus zeigt. Und selbst Salomo greift diese Denkweise einmal auf und schreibt darüber in Prediger 7. Da sagt er, frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Es ist unweise, wenn ich mit dem Vorsatz in einen Gottesdienst komme, um mir erstmal alles anzuhören, was denn so gesungen, was geredet wird, um es später dann vielleicht zu kritisieren. Weisheit, die wir durch Jesus Christus finden, denn sie liegt in seiner Person, die zeigt sich immer in einer persönlichen Veränderung. Denn wenn wir es wollen und auch zulassen, spricht Gott zu dir und zu mir in jedem einzelnen Beitrag und auch in jede Lebenssituation. Klar gibt es Aussagen, wo man sagt, ja, ich bin halt so, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin, ihr müsst es so akzeptieren, aber das sind sehr unweise Sätze. Denn wenn ich meine Schwäche und meine Sünde erkenne, dann sollte ich sie bekennen und es sollte immer einen Weg zur Freiheit geben. Und diese Freiheit führt auch bei uns Christen, die bekehrt sind, diese Freiheit führt immer zuerst unter das Kreuz. Unterm Kreuz, da können wir abladen und frei werden. Deswegen brauchen auch wir Kinder Gottes das Kreuz Jesu, bis wir ihn sehen werden. Unser Slogan, der beginnt mit einer Einladung: Begegne Gott. Ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst, was du denkst, wo deine Gedanken sind, ob sein Wort vom Kreuz dich vielleicht heute noch berührt. Vielleicht sind deine Gedanken aber auch schon in der Zukunft, vielleicht schon 1,5 Wochen weiter am Weihnachtsfest. Bestimmt sind dieses Jahr bei dem Gedanken an dem Weihnachtsfest mehr Sorgenfalten im Gesicht wie all die Jahre zuvor. In wenigen Tagen kommt aber dieses Fest, ja, das uns etwas von dieser Freudenstimmung vielleicht nehmen wird. Es wird nicht diese gewohnte Treffen geben, es wird nicht stattfinden, es werden vielleicht leere, auch keine gemeinsamen Gottesdienste mehr möglich sein. Und trotzdem war es der große Tag. Es war ein sehr großer Tag, an dem Gott kam, um uns zu begegnen. Wir werden trotz all dieser Umstände, in denen wir leben, hoffentlich uns an diesen Tag erinnern, dass Gott uns begegnet ist und diesen Tag feiern. Bestimmt seid auch ihr diese Woche vielen Menschen begegnet. Vielleicht konnten wir sie ganz sehen, vielleicht halb verdeckt, vielleicht konnten wir die Emotionen nicht wahrnehmen. Aber wisst ihr, Jesus, den dürfen wir ganz anschauen. Jesus enthält uns gar nichts vor. Er lädt dich und mich ein, in sein Gesicht zu schauen. Und wenn wir ihn anschauen, dann leuchten seine Augen. Sein Angebot mit der persönlichen Begegnung ist heute noch genauso wie damals. Er möchte dir begegnen. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du das auch? Heute kannst du Jesus begegnen in seiner ganzen Weisheit, in Jesus Christus. In ihm ist das größte Wissen. Er hat die größten und die stärksten Gefühle für dich. Und er möchte dir und er möchte mir in seiner ganzen Liebe, die er geben kann, begegnen. In seinem Sohn Jesus Christus. Das ist sein Angebot an uns heute. Amen.